Er ist ein Kind der Berge, lebt in Meierhofen in Tirol und ist Bergsteiger aus Passion, kann man sagen. Peter Habeler hat fünf Achttausender in seinem bisherigen Leben bestiegen, darunter auch den Mount Everest. Das war am 8. Mai 1978. Wenn ich richtig rechne, war Peter Habeler damals 36 Jahre jung, muss man sagen. Damals stand er gemeinsam mit seinem Seilpartner Reinhold Messner auf dem höchsten Berg der Erde. Und damit schaffte Peter Habeler etwas, was bis dahin eigentlich als eher unmöglich galt. Und doch sagt er, damals sei er nicht auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit gewesen. Das muss er uns erklären. Grüß Gott, Peter Habeler.
Grüß Gott. Ja, Sie haben das schon angeschnitten. Natürlich ist der Everest damals im 28, das sind 41 Jahre. Man muss sich das mal vorstellen. Und den gibt es immer noch, den Berg. Er ist nicht mehr in der gleichen Art und Weise. Es wird ja sehr viel mit Seilen dort gearbeitet. Wobei, man darf das nicht vergessen, wobei in den 50er Jahren schon die Schweizer sehr hoch am Berg waren. Man weiß auch nicht, ob es in den 20er Jahren, 1924, war ja Mallory und Irvine am Weg, die waren allerdings von der Nordseite angestiegen, die sind mit Sauerstoff gestartet. Man weiß nicht, ob sie dann oben gewesen sind, weiß man nicht. Aber zurück noch einmal gezielt zur Frage: Toll war es, schön war es. Ich war deshalb nicht am Höhepunkt meiner Leistung, weil es mein zweiter 8000er war. Das muss dazu gesagt werden. Der erste war ja ein wesentlich niedrigerer Berg. Das war der Hidden Peak mit 8.068 Metern. Also ein Zwerg gegenüber dem Everest. Und ich war damals jung verheiratet. Ich war nicht der beste Familienvater, aber ich habe doch versucht. Wir haben damals ein Baby gehabt, den Christian. Und ich wusste, ich muss zurückkehren. Ich will natürlich gern diesen Berg machen, gar keine Frage. Brauchen wir nicht reden, aber ich muss unbedingt zurückkommen. Es war auch die wirtschaftliche Situation nicht so besonders toll. Ich war ja sehr viel als Bergsteiger natürlich mit Klettern beschäftigt und der Bergführer wird ja nicht viel Geld scheffeln können. Und das war wichtig und das hat mich dann während dieser ganzen Expedition verfolgt. Ich habe eigentlich einige Male auch nicht ans Aufhören gedacht, aber ich habe daran gedacht, dass es mit Sauerstoffgeräten einfacher wäre, gar keine Frage, dass man vielleicht diese ganzen Probleme, die sich möglicherweise ergeben könnten, also Hirnschäden zum Beispiel oder Lungenschäden oder weiß der Kuckuck, da gibt es ja mehrere Sachen, das wollte ich unter keinen Umständen riskieren. Und last but not least, ich greife da natürlich ein bisschen vor schon, war es dann der Partner Messner, der wirklich, er war ja mein bester Bergpartner, das kann ich ja ganz laut und deutlich sagen, der gesagt hat: Peter, jetzt machen wir was, jetzt tun wir was, jetzt gehen wir starten.
Peter Habeler, Sie sind, ich habe es eben schon erwähnt, in Meierhofen geboren, im Zillertal, im schönen Zillertal. Was ist Heimat für Sie?
Ja, Heimat ist der Platz, wo man aufwächst. Und Heimat ist für mich auch dieses sogenannte Shangri-La. Sie kennen wahrscheinlich den Ausdruck und auch die Hörer werden das wissen. Shangri-La ist also, das ist das Paradies, der Garten Eden, wo alles, wo Honig und Milch fließen und wo einfach alles schön und das Wetter immer gut ist und die Sonne scheint. Und viele Menschen suchen das Shangri-La nicht in der Heimat, sondern woanders. Die fliegen meinetwegen nach Nepal, weil sie glauben, Nepal ist wunderschön. Sie haben natürlich recht, diese Leute, oder Südamerika. Aber das Shangri-La ist die Heimat. Und wenn man die Möglichkeit hat, von der Heimat eben auszubrechen, von diesem Shangri-La und andere Länder kennenzulernen oder kennenlernen zu dürfen, sollte man, und bei mir hat es funktioniert, sollte man das tun. Aber die Heimat ist das, wo man einfach aufwächst, wo die Leute einen kennen. Das würde ich eigentlich immer wieder so sehen.
Dann möchte ich eine kurze Anekdote einfügen. Ich habe heute nach dem Frühstück mit Michel Hunsbichler gesprochen. Der ist ein älterer Herr mit jetzt immerhin schon 88, fast 89 Jahren. Der war mit Ihnen, Peter Habeler, auf dem Olperer und der hatte eine ganz lebhafte Erinnerung. Ist das auch ein Stück Heimat für Sie?
Ja, natürlich. Wenn ich jetzt das Zillertal hernehme, dann denke ich natürlich auch an die Berge, logischerweise. Ja? Weil ich hier aufgewachsen bin, weil ich hier meine ersten Lorbeeren, kann ich nicht sagen, aber die ersten Schritte getan habe und das als ganz junger Mensch. Und wenn Sie, weil Sie den Michel erwähnen, wenn ich an diesen Michel denke, der jetzt schon zu den 90 geht, ja, aber immer noch geistig rege ist und natürlich körperlich auch.
Der ist noch topfit, habe ich den Eindruck gehabt.
Ist wirklich gut drauf. Und wie der damals da rauf spazierte, das ist schon herrlich. Aber ich glaube doch, dass in der Summe die Bewegungsfreude und die Bewegung schlechthin, das muss ja nicht unbedingt ein Berg sein, das kann auch in Hamburg sein, wenn sie, dass sich jemand bewegt. Oder weiß der Geier wo in Kiel oder im Norden Deutschlands, ja, das ist gar kein Problem. Aber die Bewegung hält jünger.
Wenn ich Sie so anschaue während dieses Gesprächs, Herr Habeler, da leuchten die Augen bei Ihnen. Das ist toll zu sehen. Ich habe dann auch weiter gelesen, dass Sie mit 16 Jahren schon als Hilfsbergführer quasi so Ihre ersten Taschengelder verdient haben. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das ist jetzt so, wie es beim Schmied beginnt. Ja? Also der Lehrling geht da rein und wird vom Schmied unterwiesen, wie das mit dem Metall da funktioniert. Ja, das Metall muss heiß gemacht werden oder jedenfalls wird es dann geschmiedet. Und beim Bergsteigen ist es genau das Gleiche. Man wird natürlich, und bei mir war es schon so, man wird auch frecher. Und das Wichtigste für mich war zu wissen, ich will Bergführer werden. Und vielleicht noch wichtiger war die Tatsache, dass ich das mit Freude getan habe, also mit einer Begeisterung. Und man braucht zu allem, was man tut, und wenn man es besser machen möchte, braucht man Freude. Das ist die Triebfeder, jedenfalls ist es heute noch so. Die Freude, dass ich in den Dolomiten klettern kann oder weiß der Kuckuck wo auch immer. Ja? Und dann war das eine logische Abfolge. Mit 10, 11 Jahren mehr oder minder die Hüttenanstiege, mit 12, 13 Jahren schon die leichteren 3000er. Ich war ja fast verrufen, weil ich auf den Hütten gesessen bin. Und ich habe vergessen zu erwähnen, dass mein Vater ja sehr früh starb. Ich war damals 6 Jahre jung. Der Papa war 50 Jahre, also viel zu früh ist er gestorben. Die Mutter hatte es sehr schwer. Die hat von einer Kriegsopferrente gelebt. Das waren damals noch Schillinge, nicht, aber sehr bescheiden. Und wiederum zurück auf die Frage, warum mit 16 Jahren Bergführer? Weil der Chef der Bergführer, damals der sogenannte Ernst Spieß, gesehen hat, dieser Haveler Peter, der will mehr. Und er hat mich dann praktisch mit seinen Engländern, mit diesen Gruppen da zusammengebracht und dann habe ich Geld verdient. Und zwar gar nicht so wenig, habe natürlich sehr viel aufgewendet, um Ausrüstung zu kaufen, Seile und Steigeisen, weiß der Geier, was immer auch. Und so hat sich das ergeben. Also Step by Step, würde ich sagen, hat sich bei mir das Ganze ergeben.
Bei mir zu Gast Peter Habeler, Bergsteiger, Mount Everest Besucher, sage ich einfach mal. Lionel Terray, das war ein französischer, sehr guter Bergsteiger. Der hat mal gesagt, Herr Habeler, Bergsteiger seien Eroberer des Unnützen. Sind Bergsteiger Eroberer des Unnützen? Sind sie unnütz?
Ja, das ist schon sehr gut geschrieben. Es ist auch deshalb sehr gut geschrieben, weil es auch lustig ist. Es ist nicht so, weißt, man stellt sich den Bergsteiger oder auch den Bergführer, den Extremen, als 2-Meter-Mann vor, der mit großen Muskeln und mit weiß Gott was immer auch ins Gebirge geht, aber dem ist ja nicht so. Und ich habe immer versucht, neben meinen Wünschen, schwere Wände zu machen, natürlich auch viel Humor einfließen zu lassen. Aber zurück zum Lionel Terray. Er ist leider auch zu früh gestorben. Er war einer der namhaften mit Massot, mit Pierre Massot und mit Gaston Répiffard und René Desmaisons, eine der schillerndsten französischen Bergsteigerfiguren. Wenn jetzt das Lieschen Müller aus weiß Gott Buxtehude, ja, hört, die hat noch nie einen Berg gesehen, und sie hört, da gehen die Leute auf diesen und jenen Berg und es ist kalt und der Wind geht und sie erfrieren sich was und einige sterben sogar dabei, die anderen fliegen in die Gletscherspalte und die Dritten werden von einer Lawine begraben, dann wird sich das Lieschen Müller denken oder der Max Mustermann, die werden sich denken, um Gottes Willen, völlig unnütz. Wieso gehen die Leute rauf? Wieso setzen sie sich diesen Gefahren aus? Und das Lieschen Müller hat natürlich auch Recht oder nicht Unrecht, wollen wir es bei dem belassen. Nur wer, und bei mir war es ja so, im Gebirge aufwächst und wer einfach die Faszination des Berges, der nicht nur gefährlich, der nicht immer gefährlich ist, sondern auch schön und toll und bringt ja aus dir auch Wichtiges heraus, der versteht dann doch den Terre oder wie auch immer diese großen Namen heißen, oder Hermann Buhl oder Anderl Heckmeier, nicht? Das waren ja alles Lichtgestalten sozusagen. Und der kapiert auch, warum man ins Gebirge geht. Und man geht ja ins Gebirge nicht deshalb, um zu sterben, ja? Also diese Todessehnsucht, die manche Psychologen uns unterjubeln wollen, ist natürlich Mumpitz, das ist Käse, ja? Sondern man geht ins Gebirge aus verschiedenen Gründen. Man muss nicht extremer Bergsteiger sein. Man geht auf eine Hütte, weil die körperliche Tätigkeit toll ist. Man marschiert darauf, okay? Dann geht man vielleicht ein bisschen weiter über einen leichten Weg auf einen Gipfel oder über einen schweren Weg. Dann die Eindrücke, die der Bergsteiger hat, wenn er da entlang geht, ob es jetzt am Gletscher ist, ob es auf einem Grat ist. Da verlaufe ich mich natürlich in tollen Schilderungen, ja, das darf man nicht vergessen. Aber die sind herrlich, die sind schön. Und wenn dann noch die Sonne scheint und wenn es angenehm ist, dann ist es noch schöner. Natürlich kann es auch manchmal kalt sein. Auch keine Frage. Okay, so what? Dann ist es halt kalt, dann muss ich schauen, dass ich gut ausgerüstet bin, dass ich von der Partnerschaft, das ist auch wichtig, gute Leute mit habe. Und dann ist das Bergsteigen ein Fest.
Nichtsdestotrotz haben Sie neben dem Bergsteigen und neben der Arbeit als Bergführer auch einen, ich sage in Anführungsstrichen, ordentlichen Beruf gelernt. Sie waren auf der Glasfachschule in Kramsach. Hat Peter Habeler, der Bergsteiger, eine künstlerische Ader auch?
Ja, ich selber bin kein Künstler. Ich hatte einen guten Strich. Ich konnte einfach gut, ich war kein schlechter Zeichner. Ja? Ich konnte etwas darstellen, was sich dann später sehr gut ergeben hat, weil ich ja auch verschiedene Geräte, so Eispickel und Steigeisen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände gezeichnet habe, die dann auch gebaut wurden. Ja. Aber in unserer Familie oder in meiner Familie hat es wirklich einen Künstler gegeben. Das war mein Bruder, das war der Roman, der leider Gottes auch schon verstorben ist. Und der Roman war ein außergewöhnlich guter Zeichner. Der hat schon als Kind in der Schule immer ganz tolle Skizzen angefertigt und hat dann später, er hat sehr viel kopiert. Er hat die ganzen spanischen Künstler kopiert. Er hat natürlich auch unsere Tiroler Maler, den Necker, Albin Necker-Lienz oder wie sie auch alle heißen, kopiert. Oder Spitzweg zum Beispiel, ja, und hat das gut gekonnt, aber ich war natürlich ein Banause. Ich konnte nicht das Gleiche machen. Nur die Glasfahrschule deshalb, weil meine Mutter sich doch Sorgen gemacht hat, ja gut, Bergsteigen, Bergführer, das alleine wird wohl nicht genügen, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Wobei sie da falsch lag, okay, weil das hat dann sehr wohl genügt.
Sie sind dann 1965 tatsächlich richtig Bergführer geworden. Sie haben auch sehr viele prominente Gäste geführt, unter anderem auch den Wolfgang Schüssel, den früheren Kanzler der Republik Österreich. Sind Prominente am Berg spezielle Menschen oder mussten Sie da ein besonderes Feingefühl an den Tag legen, um diese Menschen, sagen wir mal, sicher durch die Berge zu führen?
Die wirklich prominenten, guten Leute, die was erreicht haben, die sind genauso einfach gestrickt, wie, jetzt gehen wir wieder aufs Lieschen Müller, aber diesmal nicht aus Buxtehude, sondern aus, oder habe Castro Brauxel gesagt, ich weiß nicht. Für mich ist die Begeisterung wichtig. Und ob der prominent ist oder nicht prominent, das ist mir völlig wurscht. Das ist mir gleich. Mir gefällt, wenn die Leute begeistert sind, ich habe das bereits gesagt, wenn sie sich auch ein bisschen quälen, unter Anführungszeichen, weil ich denke jetzt, ich bin ja kein Masochist, ja, aber ich denke daran, dass ich einfach, ich muss schon was hergeben von mir im Gebirge, weil ich ja lange Anstiege habe. Es ist vielleicht einmal ein Biwak inkludiert, das heißt, wo ich eine Freinacht, wo ich am Berg schlafen muss. Und den Schüssel kannte ich bereits als Sekretär im Wirtschaftsbund und dann habe ich seinen Aufstieg sozusagen mit, ich bin mit dem Schüssel über 20 Jahre ins Gebirge gegangen, das muss man sich vorstellen. Und ich bin jetzt mit unseren jetzigen, der hat es ja nicht leicht, der Herr Kurz, die Leute finden mich. Die finden mich, die gehen mit mir einmal klettern und dann wollen sie wieder gehen. Okay, mache ich gerne.